liebe LOL, was könnte man an einem Sonntag wie diesem, an dem wir dich nun offiziell als Gemeindereferent verpflichten, predigen? Vielleicht einen deiner Lieblingstexte. Ich habe dich gefragt, was dein Lieblingstext ist und habe mich dagegen entschieden. Warum? Weil wir mit dem Herzen, mit Texten, die uns im Herzen sind, viel, ich nenne das immer, schwanger gehen. Weil du wahrscheinlich die beste Expertin bist für deinen Bibellieblingstext, der dich schon so lange begleitet in deinem Leben. Und weil ich dir wahrscheinlich gar nicht so viel Neues zu sagen hätte. Du bist die Expertin da drin und deswegen lasse ich dir diesen Text. Ach, was dein Lieblingsbibeltext ist, fragt ihr euch vielleicht. Na, das fragt sie vielleicht besser später selbst, wenn ihr jetzt zur Verpflichtung persönlich gratuliert. Denn so bleibt vielleicht auch etwas Spannung und ihr habt gleich noch einen Gesprächsgrund, um euch mit LOL zu unterhalten. Ich habe stattdessen einen Text gewählt, ich glaube, der trotzdem zu dir passt, LOL. Weil du auch sehr gerne, das weiß die Gemeinde mittlerweile, Altes Testament predigst. Und weil du dich immer wieder herausfordern lässt, auch Texte zu predigen, die du dir nicht selbst ausgesucht hast, sondern die auf dich zukommen. Häufig auch aus den Perikopen der Predigtordnung der evangelischen Kirche. Und deswegen habe ich den Perikopentext für heute genommen, der zufälligerweise auch aus dem Alten Testament kommt. Und ich habe ihn nicht nur deswegen genommen, sondern auch, weil ich glaube, dass er zu diesem Sonntag passt. Weil dieser Text eine richtig großartige Erfahrung enthält, die ich dir, LOL, aber auch uns weitergeben möchte. Ist die Spannung groß, um welchen Text handelt es sich? Es ist Psalm 16. Und Psalm 16 klingt so. Ein Psalm Davids. Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich spreche zu Jahwe, mein Herr bist du, mein Gutes ist allein bei dir. Was die Heiligen anbetrifft, die sie im Lande sind, sie sind die Herrlichen, an denen ich meinen Gefallen habe. Zahlreich sind die Schmerzen derjenigen, die einen anderen Gott umworben haben. Ich will ihr Trankopfer von Blut nicht ausgießen und ich setze ihren Namen nicht auf meine Lippen. Jahwe, Maß meines Anteils und meines Bechers, du bist der, der mein Los hält. Die Messschnur ist für mich aufs Glücklichste gefallen, ja, mein Erbbesitz gefällt mir wohl. Ich preise Jahwe, der mich beraten hat, ja, an den Nächten mahnen mich meine Nieren. Ich habe Jahwe vor mich gesetzt, alle Zeit, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und jubelt meine Ehre, ja, mein Fleisch wohnt geborgen. Denn du überlässt mein Leben nicht dem Totenreich, du gibst deinen Frommen nicht preis, dass er die Grube sieht. Du zeigst mir den Weg des Lebens, Fülle der Freude ist vor deinem Angesicht, Glück in deiner Rechten für immer. Liebe Gemeinde, liebe LOL, was für eine Sprache. So irgendwie schön und poetisch und uns doch so fremd. Versuchen wir, diesen Psalm Stück für Stück ein bisschen besser zu verstehen. Der Beter David, dem der Psalm hier zugeordnet ist, wendet sich am Anfang direkt an Gott. Die ersten beiden Verse sind so etwas wie eine Art Überschrift oder eine Zusammenfassung des ganzen Psalms. Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich spreche zu Jahwe, mein Herr bist du, mein Gutes ist allein bei dir. Darum geht's. Bei Gott ist Gutes zu finden. Das gilt für alle, die sich an Gott wenden und auf ihn hoffen, ihm vertrauen. Und zu diesen zählt sich auch der Beter. Im Gegensatz dazu gilt dann auch, wie es David sagt, wer Gott nicht kennt, dem fehlt häufig die Perspektive. Der Beter David will nicht so sein wie sie. In dieser typischen blumigen Sprache und uns fremden Sprache des Alten Testaments wird das ausgedrückt über das Zusammenanbeten des Trankopfer oder sogar das Nennen des Namens. Was die Heiligen anbetrifft, die sie im Lande sind, sie sind die Herrlichen, an denen ich meinen Gefallen habe. Zahlreich sind die Schmerzen derjenigen, die einen anderen Gott umworben haben. Ich will ihr Trankopfer von Blut nicht ausgießen und ich setze ihren Namen nicht auf meine Lippen. So ist die Grundlage geschaffen für das, was der Beter dann ausführt in den Versen 5 bis 11. Was ist denn das Gute, was der Beter erfährt? In welcher Gottesbeziehung lebt er dann, der David hier? Auch dabei werden reichlich Bilder benutzt, die uns vielleicht nicht mehr so ganz geläufig sind. In den Versen 5 bis 6 geht es zunächst um Begriffe der Landverteilung oder der Landvermessung. Haben wir hier Landvermesser unter uns? Es gibt diesen Beruf tatsächlich immer noch, Landvermesser. Das sind die, die häufig an der Straße mit diesen Stäben rumstehen. Man denkt, bauen die irgendwie einen Blitzer auf oder so. Aber die vermessen tatsächlich das Land. Das gibt es immer noch mit einer Kamera und so einem Stab. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das sind Bilder wie Maß meines Anteils, Los, Messschnur und Erbe. Das sind die Bilder, die benutzt werden, um die Gottesbeziehung des Beters mit Gott zu beschreiben. Dabei müssen wir bedenken, dass es im Alten Testament total wichtig war für Menschen, eigenes Land zu besitzen. Und nicht als Statussymbol oder nicht als irgendwas, wo es halt nur um Besitz geht, sondern das hatte tatsächlich eine existenzielle Bedeutung für die Menschen. Denn dieses Land wurde immer weiter vererbt. Und nicht nur das, auf diesem Land wurde man auch beerdigt. Das ist heute nicht mehr möglich, auf dem eigenen Grundstück beerdigt zu werden, aber damals, da war das was ganz Wichtiges. Es war mehr als Besitz. Hier lebte man und hier starb man. Und hier lebte man auch weiter, denn die Familie hielt das Andenken auf diesem Land immer wieder hoch und gedachte immer wieder der Toten. Auf diesem Land war Gutes zu finden und Heimat. Das Land zu kaufen und zu besitzen galt auch als Zeichen der Zugehörigkeit zu dem Gebiet, in dem es liegt. Es war Zeichen von Identität. Wir kennen das heute ein Stück weit noch mit unseren Nationalstaaten. Man lebt in dem Land und gehört dazu, auf dem man Land oder Mietsbesitz hat, also einen Wohnsitz. Das heißt nicht, dass man zu der Nationalität gehört, aber man lebt in dem Land. Es sind also Bilder, die beschreiben, an welcher Stelle der Beter seinen Ort des Lebens sieht. Sie beschreiben eine Gottesgemeinschaft, die bleibt, weil sie ein dauerhafter Ort ist, der dem Beter zugeteilt wird. Die Begegnung mit Gott wird in diesen Bildern also beschrieben als ein Ort des Zuhauses, der Identität, der Sicherheit und der Bewahrung. Das alles findet in diesem Bild der Beter, in diesem Bereich, in diesem Land der Gottesbegegnung. Er beschreibt, dass man hier das Leben in Fülle genießen kann, wie auch das Bild des Bechers deutlich macht. Wir kennen ihn vielleicht aus Psalm 23. Mein Becher hast du bis zum Rand gefüllt. Das ist echtes Leben, Leben in Fülle. In Vers 7 und 8 wendet sich David dann einen zweiten Schwerpunkt zu, nämlich gute Entscheidungen zu treffen. Dazu berät Gott sich mit dem Beter. Hier wird das Bild der Nieren benutzt. Auch so ein Bild, was wir heute vielleicht nicht mehr so kennen. Wir würden eher sagen, Entscheidungen werden im Kopf getroffen. Denn sie sollen ja rational und nachvollziehbar sein. Aber wir kennen das auch noch aus einem Sprichwort, nämlich jemanden auf Herz und Nieren zu prüfen. Das kommt aus dem Alten Testament, denn die Nieren sind der Ort der Entscheidungen. Sie vermögen zu mahnen, denn sie stehen für das Innere des Menschen. Hier werden Konflikte ausgetragen zwischen Mensch und Gott und sie sind Ort des Einwirkens Gottes. Auch das geschieht nicht irgendwie, sondern es geschieht in diesem Rahmen des Gebiets, dieser Begegnung mit Gott. Der Beter kennt den Ort, an dem er mit allem sicher und geborgen ist. Er sagt, egal was in meinem Leben los ist, wenn ich mich in den Bereich Gottes, der Gottesbegegnung begebe, dann bin ich geborgen, dann erfahre ich Orientierung, dann kann ich mich neu ausrichten. Es ist sein Fixpunkt. In den Versen 9 bis 10 erfolgt nun die Antwort auf die Erfahrung, die der Beter mit Gott macht. Wer einen Ort findet, an dem er geborgen ist, an dem er sicher ist, an dem er Hoffnung hat, an dem er mit allem, was sein Leben ausmacht, kommen kann und weiß, hier bin ich mit meinem Gott, der kann nur mit übersprudelnder Freude und Dankbarkeit antworten. Er tut dies mit seinem ganzen Herzen, das heißt mit Denken und Fühlen. Er blendet dabei eine neue, hier für den Text neue, sehr realistische Perspektive nicht aus. Denn den Bildern von Lebensraum steht in Vers 10 die Rede von Totenreich und dem Bild der Grube gegenüber. Sie stehen für die Lebensräume, für die Lebenserfahrungen, die auch König David gemacht hat, die sozusagen das Gegenteil von dem Raum des Lebens, den Gott anbietet, darstellen. Es sind Räume des Todes. Und diese Räume des Todes haben das Potenzial, sich auszudehnen, in den Bereich des Lebens hineinzugreifen und den Menschen zu sich herunterzuziehen. Deswegen war die Grube auch immer ein Symbol für den Tod. Und das ist uns gar nicht so fern, denn nicht mehr alle Menschen, aber die meisten Menschen werden noch unter der Erde begraben. Aber die Gottesgegenwart gibt diesem Ausgreifen des Totenreiches in das Leben von David, von des Beters, keine Chance. Und so wohnt auch sein Fleisch, das heißt sein Körper, sicher. Auch wenn die Todesräume real bleiben. Natürlich heißt das nicht, dass der physische Tod aufgehoben ist. Aber für David ist hier ganz klar, dass das Leben im Diesseits, in der Gottesgemeinschaft, eine gänzlich neue Qualität erfährt. Der Weg seines Lebens ist einer, der ohne Bedrohung durch die Mächte des Todes geprägt ist von Freude in Fülle und Glück. Und so drückt das auch aus, und das ist sozusagen die Klammer um den Text in Vers 11, zur Überschrift in Vers 1 und 2. Er sagt, du zeigst mir den Weg des Lebens. Fülle der Freude ist vor deinem Angesicht, Glück in deiner Rechten für immer. So viel der Überblick über den Psalm. Und vielleicht sind dir auch selbst schon ein paar Gedanken gekommen, mit welcher Übertragung ins Leben dich Gott heute ansprechen könnte. Für mich persönlich steht die Frage nach dem Glück oder dem Glücklichsein konkret im Vordergrund. Denn damit beschäftigt sich der Psalmbeter ja. Und damit schließt auch der Psalm. Was ist Glück? Und wo ist es zu finden? Ich für meinen Teil, ich sehne mich danach, glücklich zu sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die wir alle im Herzen tragen. Glück ist schwierig zu definieren. Nimm dir mal gerade 20 Sekunden Zeit und definier mal für dich, was ist Glück? Und? Was ist Glück? Gar nicht so einfach. Glück für mich ist geborgen sein, zu Hause sein, sicher sein, getragen sein, geliebt sein. Entscheidungen zu treffen, die das Leben positiv voranbringen. Manchmal aber auch das kleine Glück oder die Freude über irgendetwas. Die Liste ließe sich hier sicherlich noch weiter vorantreiben. Glück so ganz zu erfassen, ist gar nicht so einfach. Es ist ein Gefühl. Es ist etwas, wo wir manchmal auch gar nicht wissen, warum wir unglücklich sind oder warum wir glücklich sind. Manchmal können wir das gar nicht so richtig definieren. Mit dem Glücklichsein, so ist es meine Erfahrung, ist es aber auch manchmal so wie mit der Karotte an der Schnur vor dem Maul eines Esels. Vielleicht kennt ihr das Bild, wie über einen Stab eine Karotte vor einen Esel gespannt ist und der Esel immer versucht, die Karotte zu kriegen und immer weiterläuft, aber nie wirklich drankommt. Immer vor Augen, aber glücklich sein, ein Leben lang, nie so ganz erreichbar. Wo also finden wir wahres Glück, wahre Erfüllung? Wir machen auch die Erfahrung, dass glücklich sein sehr temporär ist, zeitlich begrenzt. Es ist immer wieder angreifbar. Habt ihr euch schon mal so richtig glücklich gefühlt? Ist dieses Glück immer noch da, genau das, ohne Unterbrechung, was ihr in dem Moment, seitdem ihr das gefühlt habt? Das wahre Glück und das Leben in Fülle ist ständig angegriffen. Und das ist herausfordernd. Aber der Psalmbeter hat seine Antwort gefunden, die auch unsere Antwort werden könnte. Psalm 16 und die Psalmen sind ja Lieder, singt von Vertrauen. Vertrauen auf Gott. Und das mitten in der Fragilität, in der Zerbrechlichkeit des Lebens. Der Psalmbeter König David sagt, mit Gott unterwegs zu sein, unser Glück bei ihm zu suchen, steckt uns einen Raum ab, einen sogenannten Safe Space. Es ist kein Land im weltlichen Sinn, also kein Landbesitz oder keine Mietswohnung. Nein, es ist auch nicht dieses Gemeindegebäude. Aber es ist ein geistlicher und ein seelischer Raum. Denn da sitzt ja eigentlich das Glücklichsein. In unserem Geist und unserer Seele, nicht in unserem Besitz, auch wenn wir es manchmal andersrum leben und erhoffen. Gott zu kennen und mit ihm in Beziehung zu treten, schafft Raum für gute, weise Gedanken, für Hoffnung, für Freude, für Liebe zu uns selbst und den Menschen und für Frieden im Herzen. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber für mich klingt das nach einer ganzen Menge Glücklichsein. Und natürlich, wie dem Psalmbeter ist auch uns bewusst, es gibt viel Lebensminderung und Glücksminderung in vielerlei Formen. Wir denken an Krankheit, wir denken an Krieg, wir denken an Schuld, wir denken an Zerstörung der Schöpfung oder Hass. All das steht für Erfahrung des Todes mitten im Leben. Ich erinnere nur mal an die letzte Predigt am letzten Sonntag, lol. Und wir kennen das nur zu gut. Wir kennen das nur zu gut, wie dieser Raum, die Räume des Todes in unser Leben eingreifen wollen. Aber David, der Psalmbeter, möchte uns heute, liebe Gemeinde, liebe LOL, an etwas erinnern. Nämlich das Leben in Fülle, mitten in den äußeren Todesumständen, mitten im Alltag in dieser Welt, nicht nur möglich ist, sondern in der Gottesbegegnung wirkliche Realität. Dieser Psalm ist Ausdruck höchster diesseitiger Lebensfreude und Glück. Es ist eine Lebensfreude, die in der Gewissheit begründet, dass die wichtigste Gabe an den Beter Gott selbst ist, seine Nähe und seine Leitung. Damit werden wir ermutigt von König David, von dem Beter hier. Wende dich an Gott. Lebe in seiner Gegenwart, mitten im Hier und im Jetzt. Mitten in allen Herausforderungen und auch in den Todeszonen dieser Welt. Auch Jesus redet im Neuen Testament viel über dieses Leben mitten im Tod. Er nennt das Reich Gottes. Es ist der Ort, an dem Gott präsent, anwesend und wirkend ist. Der Ort, an dem unsere Seele Glück und ein Zuhause hat. So ähnlich hat es auch Paulus später formuliert, und wir kennen diesen Vers vielleicht aus mancher Segensbitte am Ende des Gottesdienstes. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und jetzt kommt dieser Raum, den Gott aufmacht. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Gott schließt uns einen Raum auf. Er gibt uns einen Raum der Begegnung mit ihm, einen Raum der Sicherheit. Begeben wir uns in diesen Raum und leben wir in diesem Raum und weisen wir alle Todeszonen von uns, indem wir, wie der Beter sagen, Du, Gott, zeigst mir den Weg des Lebens. Liebe Lol, heute beginnt für dich ein neuer Lebens- und Arbeitsabschnitt. Naja, nicht so hundertprozentig richtig, weil du bist hier schon lange in der Gemeinde unterwegs, die Gemeinde kennt dich, dein Titel ändert sich. Aber das ist, und auch nicht so richtig, du bist schon Gemeindereferent schon ein bisschen länger, so bezeichnen wir dich. Und trotzdem ist es nochmal ein sehr wichtiger Abschnitt, ein Schritt für dich, wo etwas offiziell gemacht wird. Und ich persönlich kann nur sagen, ich freue mich sehr, Reich Gottes mit dir zu erleben und zu gestalten. Hier in der Kreuzkirche, mit und unter den Menschen. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen entwickeln dürfen, gemeinsam hier als Gemeinde, mit dir als Gemeindereferent, wie es aussehen kann, wenn auch wir als Kreuzkirche ein Raum des Lebens inmitten dieser Welt sind und noch immer mehr werden. Als hauptamtliche Kraft stehst du jetzt noch mehr im Fokus. Wie der Psalmbeter möchte ich nicht verschweigen, dass dabei nicht immer alles einfach und Freude ist. Manchmal sind auch schwierige Entscheidungen zu treffen und manchmal geht man auch so manchen Irrweg. Und wir sind alle Menschen mit eigenen Vorstellungen und Fehlern und Schwächen. Und es gibt auch so manche Todeszone in der Gemeinde und in uns. Aber, und das ist das fette Aber dieses Psalms, immer wieder dürfen wir uns begeben in den Raum des Lebens, in der Begegnung, in die Begegnung mit Gott. Und ich wünsche dir von Herzen für deinen Dienst diese Perspektive und Momente der Gottesnähe, wie sie hier der Psalmbeter erlebt. Dass du seine Geborgenheit und seine Nähe erfährst in deinem Leben und auch in deinem Dienst. Und dass er dir die Freude bewahrt am Glauben, am Leben und auch an deinem Dienst. Das wünsche ich nicht nur dir, sondern uns allen. Ich wünsche uns diese Erfahrung, die der Psalmbeter am Ende ausdrückt und was für uns alle Wirklichkeit sein darf. Du, Gott, zeigst mir den Weg des Lebens. Fülle der Freude ist vor deinem Angesicht und Glück in deiner Rechten für immer. Amen.